der Predigttext für heute ist aus Psalm 90, Vers 2. Zwei am Ende, die letzte Phrase. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Lass mich kurz beten für uns. Vater, ich danke dir, dass du so überwältigend bist und dass wir heute vor deinem Angesicht versammelt sind, dass wir dein Wort heute hören können. Und ich bitte dich, ermutige uns, stärke uns, zeig uns, wer du bist. Lass dein Wort unsere Herzen erneuern. Und ja, vielen Dank, dass wir dein Volk sind, deine Herde, die Menschen, die du liebst, ewiglich liebst. Und so vertrauen wir auf dich, dass du heute zu uns redest. Amen. Amen. Okay. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist Gott. Das ist ein sehr mächtiges Bekenntnis von Moses. Ein klares und deutliches Bekenntnis zu der Ewigkeit Gottes. Gott war immer, spricht der Mann Gottes. Hört nochmal die Worte in Vers 2. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Dies sprach der Prinz von Ägypten in den sandigen Dünen und den Wüsten der arabischen Halbinsel, als Israel für 40 Jahre nur Staub und Sand unter den Füßen hatte. In dieser Zeit der Mühsal und der Prüfung und der Sterblichkeit in der Wüste, als sie erkannten, wie vergänglich der Mensch ist, da lernte Mose die wahre Weisheit und erkannte, worum es im Leben wirklich geht. Und darum geht es in dem ganzen Psalm 90. Dieses Gebet von Moses, dem Mann Gottes, dieser 90. Psalm, ist das älteste Gebet und das älteste Weisheitslied und der älteste Psalm in dem Buch der Psalmen. Und es wurde von dem großen Propheten Mose verfasst, der selbst das Angesicht Gottes gesehen hatte. Und dieses Stück heilige Literatur, welches wir heute verstehen lernen wollen, ist über 3400 Jahre alt. Es ist nicht erstaunlich, dass du, wenn du eine Bibel dabei hast, diesen Psalm auf deinem Schoß hast, der über 3400 Jahre alt ist und er hat nichts an Aktualität verloren. Die Predigt für heute besteht aus drei Teilen. Und diese drei Teile sind verwoben ineinander. Zuerst möchte ich mit euch über die Ewigkeit Gottes sprechen. Wir werden versuchen, uns diesem heiligen Wesenszug Gottes, des Unsterblichen, zu nahen, durch Glauben. Wir wollen hören, was bedeutet es, dass Gott ewig ist. Und dann möchte ich euch mit euch darüber nachdenken, in Vers 1, wie Mose sagt, der Herr ist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, was nur möglich ist, weil Gott ewig ist, weil Gott keinen Anfang und kein Ende hat. Und am Ende möchte ich euch mit euch einfach nur ganz kurz durch den ganzen Psalm gehen und dass wir uns anschauen, was Gott hier durch die Lippen von Moses uns sagt. Also lasst uns beginnen. Hört noch einmal die Worte. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er Gott. O Kinder Adams, es ist absolut lebensnotwendig, dass du dir Gott richtig vorstellst, so wie er sich in seinem Wort selbst offenbart hat. Nichts ist so wichtig, als Gott zu erkennen, wie er wirklich ist und sein ewiges Bild anzubeten und ihn als den lebendigen Gott zu vergöttern, wie es ihm gebührt. In dem Moment, wo ein Mensch den wahren und lebendigen Gott erkennt und zu ihm umkehrt, dann fängt der Staub, denn wir sind nur Staub, wirklich an, richtig zu denken und richtig zu leben und moralisch richtig zu wandeln. Erst wenn wir erkennen, wie groß Gott ist, dann leben wir erst richtig. Das ist, was wir brauchen, einen mächtigen Gott, einen ewigen Gott in unserem täglichen Leben. Die Heilige Schrift ist voll von Beschreibungen, wer Gott ist, was Gott ist, wie Gott ist, welche Werke er tut, von welcher Gestalt er ist, welches Wort er zu den Kindern des Staubes spricht. Sie alle aufzuzählen würde einfach nur herrlich sein. Aber lasst uns dieser einen Selbstdarstellung uns zuwenden. Gott ist ewig. Als unser Glaubensvater Abraham im Land Kanaan als ein Fremdling lebte, da baute er inmitten der gottlosen Heiden einen Altar und betete den Herrn an und er nannte ihn El Olam, das heißt Gott der ewige Gott. Als Daniel, der Prophet, mächtige Visionen und Offenbarungen von der Zukunft hatte, da heißt es, dass er den Herrn auf einem flammenden Thron sah. Und er hatte ein Gewand weiß wie der Schnee und sein Haupt war weiß wie Schnee. Und Daniel nannte ihn den Alten an Tagen, den Hochbetagten. Und dies offenbart Gottes Erfahrung, Gottes ewige Erfahrung, Gottes ewige Lebenswürde, Gottes Ausmaß seiner Lebensweisheit als der Ewige. Als Elihu, der vierte Freund von Moses, von Hiob, mit dem gebrochenen Mann sprach und sein Trost und seine Rechtfertigung suchte, da sagte er über den Herrn, die Zahl seiner Jahre ist unausforschlich. Wenn wir uns heute vor den Füßen des Herrn setzen würden, so könnte er uns jeden Tag neue Dinge erzählen, welche unsere Herzen erfreuen und trösten und zum Staunen versetzen würden. Ja, wir könnten heute, wenn wir in unsere stille Kammer gehen und den Herrn suchen und durch das Gebet den Herrn erforschen wollen, wir könnten niemals ihn ausforschen in seiner Ewigkeit. Wir könnten niemals hinter der Herrlichkeit seiner Ewigkeit blicken und sagen, siehe, jetzt kennen wir Gott, jetzt wissen wir alles über ihn. Nein, es ist unmöglich, den ewigen Gott zu erkennen in seiner ganzen Fülle. Warum? Weil wir nur zeitliche Wesen sind. Wir sind endlich, wir sind begrenzt in unseren Erlebnissen, in unseren Momenten. Wir können niemals den unermesslichen Reichtum seiner Ewigkeit ausschöpfen. Aber lasst uns etwas konkreter werden, was die ganzen Heiligen in der Bibel meinen, dass Gott der Ewige ist. Zuallererst heißt es, dass Gott keinen Ursprung hat. Er ist nicht erschaffen, sondern er ist der, der alles erschaffen hat. Er wurde nicht gemacht, sondern er ist, der alles gemacht hat. Er wurde nicht von etwas anderem kreiert, denn sonst wäre da ein anderer ewiger Gott, ein anderer Schöpfer. Aber nein, er ist der einzige Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit war, der von niemand anderes kommt, sondern der in sich selbst immer war. Er war immer. Er war immer. Und das ist, was es heißt. Das ist, was sein Name heißt. Jahwe. Ich bin der Ich Bin. Das heißt, ich war immer, ich werde immer sein, ich bin es auch jetzt. Und das wird sich niemals ändern. Er ist zeitlos und somit ewig. Er war schon immer und wird immer sein. Als nächstes bedeutet Gottes Ewigkeit, dass Gott keinen Anfang hat. Gott hat nie angefangen, Gott zu sein. Schaut euch bitte um. Was kennt ihr bitte schön in der Welt, was keinen Anfang hat. Alles in unserem Leben hat einen Anfang. Schaut euch in diesem Raum um. Die Wände, das Licht, der Schall, du selbst. Kann hier einer von uns sagen, siehe, ich bin ewig, ich war schon immer? Nein. Wir alle haben angefangen zu sein. Wir alle haben einen Anfang. Dieses Haus haben es nicht sterbliche Hände errichtet, und doch wird es wieder zu Staub zerfallen, wenn genügend Zeit vergangen ist. Alles in der Welt hat einen Anfang. Wälder, Tiere, Reichtum, Erde, Wasser, der Kosmos, alles Leben in dieser Welt hat einen Anfang. Aber siehe da, Gott hat keinen Anfang. Lass mich diesen Punkt vielleicht noch ein bisschen mehr verdeutlichen, damit ihr es ein bisschen mehr versteht. Betrachte Gottes Kraft. Hat Gottes Kraft angefangen? Nein, absolut nicht. Er hat niemals gelernt, stark zu sein. Er war schon immer voll bodenloser Stärke. Von allen Ewigkeiten war er umgürtet mit Allmacht. Seine Kraft hat keinen Anfang und deshalb sind seine Energieressourcen unerschöpflich, weil sie aus einem nie endenden Bach seiner Gottheit heraus strömt. Als ich ein junger Bursche war, ich glaube, ich war ungefähr 10, habe ich sehr oft mit meiner Cousine Armdrücken gemacht. Und sie hat mich jedes Mal besiegt. Ich war ein paar Jahre älter als ich. Ich konnte sie nie bezwingen, weil ihre Kraft so groß war. Und eines Tages nach ein paar Jahren, ich glaube 2 oder 3 oder 4, wo ich 14 war, da kam der glorreiche Tag, wo wir unsere Kräfte maßen und ich habe gemerkt, wow, es ist gar nicht so kraftvoll und ich konnte sie niederdrücken. Mann, habe ich mich stolz gefühlt an diesem Tag. Genau. Aber wer hat schon jemals Gott zum Armdrücken herausgefordert? Niemand. Niemand. Seine Rechte ist voller Kraft. Und mit seiner Hand hebt er den Kosmos aus den Angeln empor. Er hat nie gelernt, stark zu sein. Seine Kraft hat keinen Anfang. Siehe, sein Leben hat keinen Anfang. Gott lebte schon immer. Er hat nicht begonnen, das ewige Leben zu sein, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit war er das Leben selbst, der lebendige Gott. Er atmete schon immer Freude und Heiligkeit. Er wandelte schon immer auf ewigen Wegen voller Gerechtigkeit und Recht. Niemals gab es eine Zeit, da Gott anfing zu denken. Gott hat schon immer ewiglich gedacht. Was hat er dort gemacht in den Ewigkeiten, bevor er die Welt geschaffen hat? Oh, ein unfassbarer Gedanke, den ich nie völlig begreifen kann. Von Ewigkeit zu Ewigkeit war er Licht, Lieben, Weisheit, Treue in der heiligen Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber lasst mich euch einen Gedanken da reinwerfen, das ewige Leben Gottes, das ewige Leben Gottes. Die früheren Heiligen in der Kirchengeschichte pflegten Folgendes zu sagen. Das Leben Gottes in der Seele des Menschen, das ist es, was es heißt, Christ zu sein. Ein Sünder muss sich zu Gott bekehren. Ein Mensch muss von Neuem geboren sein, um in den Himmel zu gehen. Du musst ein neuer Mensch sein, um ins Paradies zu gelangen. Ein Mensch von Heiligem Geist erneuert, muss ein Kind Gottes sein und werden, um zu ihm zu kommen. Ein Mensch muss an Jesus Christus glauben, um ewiges Leben zu haben. Aber wisst ihr, was das ewige Leben ist? Es ist Gottes eigenes Leben. Das ist, was wir hier eigentlich sagen, wenn wir sagen, dass du ewiges Leben hast. Gott lebt in dir. Gott selbst, höchstpersönlich. Christsein kannst du nicht faken. Gott lebt in uns. Wir sind sein Tempel. Der gute alte Paulus formuliert es so. Christus lebt in mir. Nun, aber auch Gottes Liebe hat keinen Anfang. Wenn deine Tage auch trübe und düster sind, wenn der Satan dir nachstellt und bange dir macht, wenn die Sterblichkeit des Lebens an deine Seele kratzt, wenn die Sünde dir vorkommt wie Gift und Galle und Wermut, wenn die Leiden und die Versuchungen und der Hass dieser Welt auf dich niederprallt und du am Verzweifeln bist, oh wisse, oh Kind Gottes, noch ehe du geboren warst, hat Gott dich ewiglich geliebt. Seine Liebe hat keinen Beginn. Kann man das verstehen? Gott liebt ewig? Keine Zeit, wo er anfing, mich zu lieben? Seine Zuneigung, sein Herz, sein Verlangen war nach dir in Christus schon immer gerichtet. Wie Paulus sagte, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weil Gottes Liebe keinen Anfang hat, kann dich nichts von seiner Liebe scheiden. Also sei guten Mutes. Geschwister, seid guten Mutes, denn die Ewigkeit Gottes ist für uns. Aber Gottes Ewigkeit bedeutet nicht nur, dass er keinen Anfang hat, sondern es bedeutet auch, dass er kein Ende hat. Ja, unsere größten Freuden im Leben haben ein Ende, aber Gottes ewige Freude hat kein Ende. Unsere Weisheit nimmt oft ein miserables Ende, aber bei Gottes ewiger Weisheit sind immer Auswege aus dem Tod. Unser Geld nimmt ein Ende. Es fliegt davon wie Raben. Der unerschöpfliche, ewige Reichtum Gottes in Christus für dich hat kein Ende. Kein Ende. Seine Schönheit hat kein Ende. Im Himmel werden wir ihn sehen. Wir werden seine ewige Herrlichkeit sehen. Die Farben seiner Schönheit haben kein Ende. Niemals verblassen sie. Das Diadem seiner Heiligkeit verwelkt niemals. Die Krone seiner Erhabenheit leuchtet für immer und ewiglich in Pracht und Glanz. Die Schönheit seiner Existenz verliert niemals sein kostbares Funkeln. So vieles in dieser Welt verliert an Schönheit und Reiz. Oft betrachten wir Dinge und es ermüdet unseren Geist. Es macht uns langweilig, es bereitet uns Langeweile. So vieles an unseren Gedanken verwelken, aber nicht seine Schönheit. Sein Bild im Himmel ist die Creme de la Creme des Himmels. Das Nonplusultra der Ewigkeit. Das absolute Highlight unseres Lebens als Christ. Es gibt nichts Besseres als die Herrlichkeit Gottes in Christus. Oh, wie herrlich wird es sein, bei ihm zu sein und diese Schönheit zu betrachten. Aber siehe, auch seine Treue hat kein Ende. Alles in Gott, alle Eigenschaften, alles, was er ist, ist ewig. Seine Treue hat kein Ende für dich in Jesus. Oh, wenn du, lieber Bruder, bist wie ich, dann ist dir Sünde ein tägliches, lästiges Übel. Ein Ungetüm, das beständig wie der Teufel in dein Ohr flüstert und dich nicht in Ruhe lässt und immer weiter redet und sagt, komm, komm, gib dich mir hin, spricht die Sünde in deinem Herzen. Es reizt uns, es lockt uns und es bringt uns oft so schrecklich zum Fall. Aber weißt du was? Du als ein gerechter Bruder, du magst 7-mal fallen, aber weil Gott ewiglich treu ist, wird er dich immer wieder emporheben aus dem Staub. Du wirst immer wieder aufstehen. denn der Herr hält dich mit seiner ewigen treuen Hand. Gib nicht auf. Steh wieder auf und wisse, dass Gott für dich ist. Und du, heilige Schwester, kommt es dir nicht momentan vielleicht so vor, als ob du tausende böse Laster und Gedanken hast und so vieles in deinem Leben schiefläuft? Und in all deinen Problemen merkst du noch zusätzlich die Sünde in deinem Herzen. Nun, es ist gut, dass du das Böse erkennst. Aber vergiss doch nicht die Milliarden Male, wo Gott treu war in deinem Leben. Er hat dich nie aufgegeben. Er beantwortet jede deiner Tränen mit Treue und Liebe. Er passt auf dich auf. Er hat alle deine Haare gezählt. Dein Vater im Himmel sorgt sich mehr um dich, als du um ihn. Und er sorgt sich mehr um dich, als du dich selbst um dich sorgst, weil er ewig treu ist. Die Herrlichkeit, oh, seiner Treue ist ewig. Und auch wenn wir in ein paar Jahrzehnten jeder einzelne von uns im Grab liegen wird und jeder einzelne von uns sich für sich selbst sterben wird und wir alle dem Tod für uns selbst begegnen müssen, siehe, Gottes Treue, Gottes ewige Treue wird dich eines Tages von den Toten auferwecken in Herrlichkeit mit einem neuen Leib. Gott ist treu selbst über dein Grab hinaus. Das liegt an seiner ewigen Treue. Und das ist total cool. Und lass mich noch einen einzigen Gedanken über die Ewigkeit Gottes hineinbringen. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Dieser Aspekt seiner Ewigkeit wird oft übersehen, nämlich der, dass wenn Gott ewig ist, es bedeutet, dass er qualitativ in sich selbst die Zeit anders wahrnimmt. Gottes Natur, das, wer er ist frei von allen Bindungen an Zeitabläufen. Er sieht alles in der Zeit in einem Moment. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Okay, stellt euch vor, heute oder im Laufe der Woche werden unsere drei Ältesten zusammen beten. Jeder an seinem Ort. Der eine in Bornheim, der andere in Bonn, der andere in Königswinter. Und sie beten gleichzeitig, sagen wir um 6 Uhr. 6 Uhr abends, knien sich hin. Und jetzt, wie ist es für Gott? Ich meine, alle beten gleichzeitig. Muss er sich erst zu dem einen hinwenden und dann irgendwie ganz schnell zu dem anderen und dann wieder zu dem nächsten? Oder muss er einen Engel senden und sagen, ich habe gerade keine Zeit, wenn ihr zu mir betet, weil ich damit überfordert bin? Also in dem Sinne, dass dieser gleichzeitige Moment für Gott ein Problem ist? Absoluter Irrsinn, nein. Überhaupt nicht. Sondern sie beten gleichzeitig für uns kleine, schwache Schafe und er sieht, er nimmt es gleichzeitig wahr und es überfordert ihn nicht in seiner Ewigkeit. Er sieht jedes ihrer Bewegungen zum gleichen Moment, alles vor seinem Geist, alles vor seinem Innersten. Aber nicht nur wenn sie beten, sondern auch alle Momente in der Gegenwart. Er sieht, wenn das Eichhörnchen eine Nuss knackt, in diesem Moment, das Brausen der Meere sieht er vor seinem Angesicht, in diesem Moment, die Sterne in den entferntesten Winkeln des Universums, das Trappeln der Ameise, alles nimmt er, alles sieht er zur gleichen Zeit. Zeit ist falsch. Zum gleichen Moment. Alles ist vor Gott jetzt innerhalb der Zeit. Das ist absolut überwältigend. Das ist so ein krasser Gedanke. Aber wisst ihr was? Nicht nur die Gegenwart, sondern Zeit ist nicht etwas, das Gott in sich selbst, er nimmt es nicht so, wie wir wahr. Selbst die Vergangenheit, alle Momente der gesamten Geschichte, alles von Napoleon zu Adam, von der Zeit, wo Christus auf Erden war, alles, all dein ganzes Leben, all deine Worte, all deine Erinnerungen, alles in den tiefsten Kammern deines Herzens, alles nimmt Gott jetzt wahr in der Vergangenheit. Aber nicht nur das, sondern alles, was in der Zukunft ist. Alles erkennt er in einem Moment. Alles ist vor ihm da. Und das ist ein unfassbarer Gedanke, ganz genau. Das ist, was Gottes Ewigkeit bedeutet. Zeit nimmt er völlig anders, weil er ist nicht zeitlich. Er hat keine Abschnitte in sich selbst. Er muss nicht irgendwie teilen alle Momente. Sondern alles ist vor ihm ewiglich jetzt. Genau, das ist ein wenig, was die Ewigkeit Gottes bedeutet. Und es ist unvorstellbar. Das ist der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Lass mich zu dem zweiten Punkt kommen, nämlich, weil Gott der Ewige ist, kann Mose sagen in Vers 1, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Gott ist heute unsere Zuflucht, heute ein Bergungsort, ein Ort, zu dem wir gehen. Wenn Gott sterben könnte, dann könnte er nicht für alle Generationen eine Zuflucht sein. Wenn Gott an Zeit gebunden ist, dann könnte er nicht alles wahrnehmen, was wir tun. Wie könnte er dann unsere Zuflucht sein? Aber nein, der Ewige ist eine Zuflucht für alle Generationen. Der Herr war eine Zuflucht für Mose und Israel, für Miriam und Aaron. Er war eine Zuflucht für David, für Maria, die Mutter von Jesus, für Maria Magdalena, für Paulus, Petrus, Johannes. Für all diese Generationen war Gott eine Zuflucht. Aber nicht nur für sie, sondern für die Myriaden von Christen in der ganzen Kirchengeschichte. Von all ihnen war er eine Zuflucht. Und auch für uns. Auch für dich und mich. Der Ewige hat sich nicht geändert. Er ist heute immer noch derselbe. Eine Zuflucht für dich. Was bedrückt deine Seele? Was betrübt dich? Was beschwert dich? Gott will dir eine Zuflucht sein. Eine Zuflucht für jung und alt. Für klein und groß, für breit und schlank, für große Sünder und noch größere Sünder. Für die Zaghaften, die Schwachen, die Blinden, die Armen, die Krüppel. Für alle Völker aller Generationen will der Herr die Zuflucht sein. Und er ist es heute für uns. Er ist heute unsere Zuflucht. Was bedeutet es? Eine Zuflucht besteht zum Beispiel aus einem Ort, zu dem man flieht, wenn es Gefahren gibt. Welche Gefahren begegnen dir, o Christ? Laufe zu ihm. Geh zu ihm. Ist es Sünde? Sind es Menschen? Ist es der Teufel? Komm zu ihm. Er will dir eine feste Burg sein. Ein sicherer Schutz. Ein fester Halt. Dass er unsere Zuflucht ist, bedeutet, dass er der Schutz ist. Lass mich kurz mit euch Psalm 9 lesen, ein paar Verse daraus. Psalm 9, Vers 10 und 11. Da betet David, der verfolgt war von Menschen. Der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich, Herr, suchen. Bist du unterdrückt? Hast du Zeiten der Not? Dann will er für dich eine Zuflucht sein. Und wisst ihr, welche Leute zu ihm gehen? Wisst ihr, wem Gott eine Zuflucht ist? David sagt es hier, die auf dich vertrauen. Also du wirst nicht zu Gott gehen, wenn du ihm nicht vertraust. Er sagt, die deinen Namen kennen. Wenn du den Ewigen kennst, dann wirst du ihm vertrauen und wirst du zu ihm gehen und Zuflucht bei ihm suchen. David sagt, er verlässt nicht, die den Herrn suchen. Suchen. Man geht hin. Man geht hin zu der Zuflucht. Und diese verlässt er nicht. Diese verlässt er nicht. Wohin floh David in Zeiten der Not? Zu dem Herrn. Er kannte ihn. Er wusste, was sein Name bedeutet. Darum konnte er Mut und Kraft finden, um zum Herrn zu gehen. Als ihm die Menschen das Leben nehmen wollten mit Wort und Tat, so gewährte der Herr ihm Schutz. Er ist auch eine Zuflucht für die, die Lebensunterhalt brauchen. Das sind deine Sorgen, deine finanziellen Sorgen, andere Sorgen, die du hast. Er, der den Raben speist und die Lilie kleidet, sollte er es nicht viel mehr mit dir tun, o Kind Gottes? Absolut. Aber lasst uns auch nicht vergessen, dass Mose das sagt. Mose und das Volk Israel. Er war für sie eine Zuflucht. Mose sagt so oft im 5. Buch, dass wir daran denken sollen, an all das, was der Herr getan hat. Glauben wir den Schriften? Glauben wir an das, was Gott im Alten Testament getan hat? Glauben wir daran, dass er ein Sklavenvolk aus Ägypten führte mit gemächtigen Plagen, als sie zu ihm riefen und schrien, als sie Zuflucht unter seinen Flügeln nahmen, als er das Meer mit seinem mächtigen Arm teilte, als er sie pflegte und nährte in der Wüste. Er war eine feste Zuflucht. Genau. Ich möchte euch gerne noch zwei Geschichten erzählen und dann schauen wir uns den Rest des Psalms an und dann sind wir für heute gut. Und ich hoffe, euch sättigt diese Worte und ihr werdet getröstet und gestärkt. Genau. Ich lese momentan eine total schöne Biografie von Gladys Aylward. Gladys Aylward war eine Engländerin, genau, und sie kam mit 17 Jahren zum Glauben. Sie ist eine beachtliche Frau. Ich würde sie beschreiben als, sie liest einfach die Bibel, sie betet und sie tut alles, was in der Bibel steht. Sie war wirklich eine gehorsame Frau. Mit 27 fuhr sie nach China. Nach China ist sie gefahren als eine Missionarin. Und das war der Ruf Gottes an sie. Sie fuhr dorthin und las Eselstreibern von der Bibel vor, lebte in einer Herberge, arbeitete mit einer anderen Missionarin, machte Missionarsarbeit dort. Und in dieser Zeit nahm sie sich auch ganz vielen Kindern an, die auf der Straße waren, weil Kinder haben nicht sehr viel Wert dort in China gehabt. In vielen Orten ist es immer noch so. Und einmal war da ein Erlebnis für sie, wo sie richtig dürstete nach Gemeinschaft. Sie dürstete nach jemandem, mit dem sie sich wirklich von Herzen austauschen konnte. Sie war die einzige Engländerin da und sonst waren da nur Chinesen. Und sie hatte niemanden, mit dem sie geistlich sich austauschen konnte. Und sie fing an, dafür zu beten. Dann kam ein Brief von einer jungen Frau aus England, die sagte, dass sie überlegt, nach China zu kommen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Und die Gladys, sie beantwortete diesen Brief mit einem 5-seitigen Brief und sagte ihr, dass wenn der Herr sie berufen hat, nach ihr zu kommen, dann will Gladys ihr eine Mutter sein. Und die Frau überlegte und erkannte, nein, es ist nicht für mich dran, nach China zu gehen. Und das schnitt durch ihr Herz wie sonst was. Sie war so in dieser Erwartung, dass diese Frau bereits kommt. Und in Tränen brach sie aus, ging hin in ihre Kammer, fiel auf ihr Angesicht und goss ihr ganzes Herz vor dem Herrn aus. Und in diesem Moment, als sie Zuflucht nahm bei dem Herrn, so sagt sie, kam ihr dieses Wort im Sinn, ich bin bei dir, ich bin mit euch bis ans Ende der Weltzeit. Und sie wurde so erfüllt mit dem Geist, so erfüllt mit Ruhe und Frieden und Kraft und Freude. Und sie stand auf und arbeitete weiter als Missionarin. Das tröstete sie. Gott ist eine Zuflucht für sie gewesen. Aber lasst mich euch noch eine andere Geschichte von ihr erzählen. Sie, es war einige Jahre später, als die Japaner in China einfielen, um das Land zu erobern, und Mao Zedong gerade an die Macht kam und es dort Kriege gab, so reichte und schwappte der Krieg bis zu der Stadt, in der sie wohnte, Yangshin, hin. Und sie musste fliehen. Und in dieser Zeit hatte sie mehr als 70, 80 Kinder, um die sie sich sorgen musste, von ungefähr 2 Jahren bis 17 Jahre. Und sie mussten fliehen über das Bergland von China. Und wisst ihr was? Also sie flohen natürlich, weil im Krieg schreckliche Dinge passieren, vor allem mit Kindern, vor allem mit jungen Mädchen. Und sie flohen. Und 2, 3 Wochen wanderten sie durch dieses Bergland. Könnt ihr euch diese Prüfung vorstellen für diese Frau mit über 70, 80 Kindern? Und dann zogen sie von Dorf zu Dorf und sie fanden noch mehr Kinder, die einfach dort liegen gelassen worden sind. Wenig Nahrung. Und in dieser Zeit goss sie immer wieder und immer wieder und immer wieder ihr Herz vor Gott aus und suchte Zuflucht bei ihm. Und dann kann ich mich noch erinnern, stand in der Biografie, einer der Jungs, als sie gerade aus der Stadt gegangen ist, sagte, oh, wäre doch Mose bei uns. Wäre doch Mose bei uns, der uns führen würde durch dieses Gebirge. Und ein anderer von den Jungen sagte, schau auf zum Himmel, dort ist der Gott des Himmels. Er wird uns leiten und führen. Nach den 2, 3 Wochen kommen sie an den gelben Fluss, das ist der große Fluss in China. Und all die Schiffe, wo sie erwartet haben, die dort sein würden, um sie über den Fluss zu bringen, damit sie nicht von den Japanern erreicht worden wären, waren weg. Keiner war mehr da. Und ein Bauer kam zu Gladys Aylward und sagte zu ihr, all die Schiffe sind weg und die Japaner sind gleich da, ihr werdet alle sterben. Und sie in ihrer Verzweiflung, oh Mann, was sollte sie nun tun, ging hin und betete zu dem, der ihre Zuflucht war. Und 4 Tage lang waren sie dort an dem gelben Fluss und bangen und warteten mit über 100 Kindern diese einfache Frau. Und dann, in einem Gebet, merkte sie, und dieses Wort in dem Psalm kam ihr in den Sinn, dass bei dem Herrn Auswege des Todes sind. Und sie stand auf und wusste, der Herr hat sie gehört. Sie ging hin zu den Kindern, sagte, Kinder, fangt alle an zu singen. Sie fingen alle an zu singen. Und nicht weit entfernt war dort ein chinesischer Soldat, der letzte, der übrig geblieben ist. Und er konnte seinen Ohren nicht trauen, als er dieses Gesang hörte. Ging hin und sagte, ich bin der Letzte, der hier geblieben ist. Ich habe noch ein Schiff. Und sie zogen alle mit dem Schiff über den gelben Fluss. Und die Kinder sagten, Gott hat das Meer nicht geteilt, den Fluss nicht geteilt, weil er wusste, dass wir schon so lange zu Fuß gegangen ist. Und deshalb hat er uns noch ein Boot geschickt, damit wir über den Fluss gehen können. Der Herr ist deine Zuflucht für alle Generationen. Er ist unsere Zuflucht. Er ist der Ewige, er hat keinen Anfang, kein Ende, er sieht alles gleichzeitig, von ewiger Kraft, er liebt dich, er ist treu, er ist eine sichere Zuflucht, du kannst zu ihm gehen. Es ist nur Unglauben, wenn wir nicht zu ihm gehen, lasst uns zu ihm kommen. Und der letzte Punkt ist, dass der Psalm noch etwas ganz Besonderes uns vermitteln möchte und da möchte ich gerne mit euch kurz durchgehen. Schaut euch Vers 3 an. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Mose in diesem Gebet, er reflektiert das Leben in der Wüste und er reflektiert hier auch Genesis 3, die Geschichte mit Adam. Adam sündigte gegen den Herrn und als Gericht zerfiel er zu Staub. Und weil wir die Schuld Adams geerbt haben, zerfallen wir auch alle zu Staub. Und es ist Gott, der Herr, der das in unserem Leben hineinbringt. Und Mose wird erklären, wieso. In Vers 4 sagt er, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Hier denke ich, dass Mose auch an die Geschichte in Genesis 5 nachsinnt. Die Menschen früher sind ja über 900 Jahre alt geworden. Aber all diese Zeit, sagt Mose, ist nur wie ein gestriger Tag für Gott. Es ist nur wie eine Nachtwache. 3, 4 Stunden dauert eine Nachtwache. Es vergeht so schnell. Vers 5 sagt er, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Unser Leben wird ausgegossen wie Wasser und fort ist es. Aber ich denke, auch hier hat Mose die Sinnflutgeschichte im Kopf. Unser Leben ist so zerbrechlich und es vergeht so schnell. Er sagt weiter, sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Geschwister, unsere Schönheit vergeht, unser Leben vergeht, wir gehen schnell ein, wir sind nur verwelkte Blumen. Und Gott ist da mittendrin, der Ewige, der eigentlich diese Hoffnung ist. Deshalb glaube ich, dass die Ewigkeit in diesem Psalm die Hoffnung ist, auf die Mose sich hier beruft, in der Trübsal und der Mühsal dieses Lebens. Vers 7, denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Ja, es ist der Zorn, der uns aufreibt. Das ist nicht der gerichtliche Zorn, der am Ende der Tage geschieht, sondern es ist ein Zorn, der universell ist. Wir alle werden aufgerieben. Gestern, als ich gekellnert habe, habe ich es besonders stark gemerkt. Die Mühsal der Arbeit, das ist, was es hier heißt. Gott reibt uns auf. Aber wieso? Vers 8. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichtes. Neid, Bitterkeit in unseren Herzen, unsere äußerlichen Sünden, alles ist vor Gottes Angesicht. Und sein Zorn reibt uns auf. Aber wozu? Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, hier ist es. Das war Mühsal und Nichtigkeit. Gott reibt uns auf in dieser vergänglichen Welt, damit wir erkennen, dass das, worauf wir stolz sind, was nicht der Ewige ist, dass wir dafür Buße tun, dass wir es erkennen, dass es nur nichtig ist, mühselig ist. Die Welt ist stolz auf ihre Kraft, auf ihr Reichtum, auf ihre Schönheit, aber all das ist nur mühselig und Nichtigkeit. Es enteilt schnell und wir fliegen dahin. Vers 11, Mose sagt, wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, dein Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht. In dem Moment, wo wir die Erkenntnis von dem Ewigen haben, von seinen Werken, von seinen Handlungen an dem vergänglichen Menschen, in diesem Moment lernt ein Mensch Weisheit. Darum betet Mose, Vers 12, und das ist die erste Bitte an Gott, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oh, jeder junge Mensch sollte dieses Gebet beten. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, dass wir verstehen, dass wir vergänglich sind und Gottes Ewigkeit erkennen. Vers 13. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarm mit deinen Knechten. Das ist, wonach sich Mose sehnt, dass der Herr sich zu ihnen wendet. Jetzt. Vers 14, sättige uns früh mit deiner Gnade. Er will, dass wir gesättigt sind mit Gottes Gnade. Das ist, was im Leben wirklich zählt. Gottes Gnade zu erfahren, Gottes Vergebung in Christus zu erfahren und darin satt und voll und fröhlich zu sein. In Vers 14, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Wenn wir wissen, dass der Ewige uns vergeben hat, dann können wir ein fröhliches Leben leben. Vers 15, erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern oder ihren Söhnen. Ein Gebet für deine Kinder. Möge Gott seine Herrlichkeit deinen Kindern zeigen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns, ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Genau. Ja, ich hoffe, es war nicht zu viel. Genau. Der Titel der Predigt heißt Der Ewige, die Zuflucht des vergänglichen Menschen. Das ist zusammengefasst. Das ist der ewige Gott, der dich liebt, der dich kennt, der dir treu ist. Er ist eine sichere Zuflucht für alle Generationen. Für die Weisen, für die Armen, für die Schwächsten. Die Stolzen, die kommen nicht zu dem Herrn. Und wir sind vergänglich. Wir sind vergänglich. Aber weil Gott ewig ist, haben wir Hoffnung. Weil Gott ewig ist, haben wir Hoffnung. So möge der Herr euch segnen. Amen.